So, heute ist ja so einiges schiefgegangen, dass ich noch einen Fernsehprediger abgeben muss, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also zunächst einmal freut es mich, dass ihr da seid. Ich kann euch leider nicht sehen. Wir haben gerade die Weihnachtstage hinter uns. Und was haben wir Weihnachten gefeiert? Man kann sich zum Beispiel an die wunderschöne Krippe erinnern, die in der Birnau stand. Wenn man Menschen fragt, was feiern wir Weihnachten, diejenigen, die es wissen, werden als erstes an die Geburt Jesu denken. Das feiern wir jedes Jahr. Schon seit 2000 Jahren. Jedes Jahr wieder. Nochmal und nochmal und nochmal. Und immer gucken wir nur zurück auf das, was damals geschah. Nun, es war die Zeitenwende. Wir rechnen auch unsere Zeit nach der Geburt Christi. Aber ist das alles? Wir feiern eigentlich noch etwas Zweites. Wir feiern nämlich die Erwartung auf das Wiederkommen Christi. Das tun wir nun auch schon 2000 Jahre. Und nun könnte man sagen, was vor so langer Zeit prophezeit wurde, wer weiß, ob das überhaupt noch eintrifft. Da gibt manch einer die Hoffnung aus, wenn das erste Jahrtausend und das zweite Jahrtausend kommt und es ist immer noch nicht geschehen, wer weiß, ob es überhaupt noch geschieht. Aber das ist bei biblischer Prophezeiung so, dass oftmals eine Prophezeiung geschieht und es sehr lange auf sich warten lässt, bis sie eintrifft. Aber sie trifft ein. So gibt es zum Beispiel schon in der Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies. Nach dem Sündenfall von Adam und Eva gibt es einen Hinweis auf die Kreuzigung Christi. Da werdet ihr euch vielleicht wundern und sagen, wieso, ich habe das doch öfters gelesen, ich kenne doch diese Geschichte, wo ist da ein Hinweis auf die Kreuzigung Christi? Nun, da steht in 1. Mose 3,15, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der soll dir den Kopf zertreten, das ist relativ leicht zu verstehen, das ist der Sieg Jesu über den Satan auf Golgatha. Und da wurde er in die Ferse gestochen. Denn entgegen den mittelalterlichen Darstellungen von der Kreuzigung Jesu, wo dann immer der Nagel zwischen die Mittelfußknochen geschlagen wurde, man muss bedenken, die mittelalterlichen Maler haben die Kreuzigung nie gesehen, die gab es ja damals gar nicht mehr, haben die Römer den Nagel durch den Fersenknochen geschlagen. Das hält besser. Das ist gemeint. Er wird dir in die Ferse stechen. Da hat mal jemand die Fakten zu biblischer Prophezeiung fleißig zusammengetragen und hat herausgefunden, dass ca. 80% der biblischen Prophezeiungen bis heute eingetroffen sind. Da könnten menschliche Zukunftsforscher schon sehr, sehr froh sein, wenn sie 80% Trefferrate hätten. Ich erinnere da nur mal an den Club of Rome, der in den 70er, 80er Jahren sehr die Gunst der Medien genoss mit allen möglichen schlauen Menschen, die schlaue Voraussagen machten. Heute redet kein Mensch mehr davon, die Sachen sind fast alle nicht eingetroffen. Also wenn menschliche Voraussagen 80% Trefferrate haben, dann können wir schon stolz sein. Das schafft ja nicht einmal der Wetterbericht. Nun könnte man den Schluss ziehen, wenn jetzt aber 20% der biblischen Voraussagen nicht eingetroffen sind, naja, vielleicht hat die Bibel eben auch nur 80 oder was heißt nur 80% Trefferrate. Die zweite Möglichkeit wäre aber, dass vielleicht die Sachen, die da prophezeit sind, erst noch eintreffen werden. Und nun hat man eben festgestellt, dass interessanterweise die 20%, die bisher nicht eingetroffen sind, sich alle auf die Wiederkunft Christi beziehen. Und das ist jetzt wirklich interessant, denn wenn es einfach nur Fehlerrate wäre, dann müsste hier mal was nicht gestimmt haben und da mal was nicht gestimmt haben. Aber dass sich alles, was noch nicht eingetroffen ist, alles auf ein Ereignis bezieht, das lässt eher den Schluss zu, das Ereignis steht noch bevor, es wird noch geschehen. Ich jedenfalls bin davon fest überzeugt, dass die restlichen 20% auch noch präzise eintreffen werden. Das zweite Kommen Christi beginnt zunächst mit der Entrückung. Sie ist das nächste zu erwartende Großereignis der Heilsgeschichte und steht möglicherweise schon ziemlich dicht bevor. Wir lesen 1. Thessalonicher 4, Abvers 16. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein Kommando wird gerufen und die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Dann werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in Wolken fortgerissen werden, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft, und dann werden wir für immer bei ihm sein. Da passieren zwei Sachen kurz nacheinander. Erstens, die Toten, die im Glauben an Christus gestorben sind, die stehen auf. Und dann werden zweitens diese zusammen mit den Menschen, die dann noch leben, entrückt werden. Und wie es heißt, sie begegnen dem Herrn in der Luft, also in einem Bereich zwischen Himmel und Erde. Interessanterweise, Christus kommt bei diesem Ereignis noch nicht auf die Erde zurück, sondern er kommt seinen Leuten entgegen. Der Vorgang geht an den Menschen, die nicht an Christus glauben, wahrscheinlich ziemlich vorbei. Jedenfalls in dem Moment, wo es passiert. Nach einer Weile fällt dann schon auf, dass einige fehlen. Selbst wenn man davon ausgehen muss, dass es in unserem Land kaum 5% Christen gibt, dann sind das immerhin doch einige Millionen Menschen, die dann in Deutschland fehlen werden. Da werden sich die zurückgebliebenen Gedanken über Indien die Interpretation machen. Wahrscheinlich wird man sagen, dass sie von den Außerirdischen geholt wurden. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16 steht interessanterweise, dass die Toten zuerst auferstehen und erst dann gemeinsam mit den Lebenden entrückt werden. Da gibt es eine Reihe von sehr schönen Bibelstellen, die das erläutern. Also steht zum Beispiel in 1. Korinther 15, ab Vers 43, was in die Erde gelegt wird, ist armselig. Was auferweckt wird, voll Herrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig. Was auferweckt wird, voller Kraft. Was in die Erde gelegt wird, ist ein natürlicher Leib. Was auferweckt wird, ein himmlischer Leib. Oder in Philipper 3, ab Vers 20. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Dann wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt und einem seinem auferstandenen, unvergänglichen Leib gleich werden. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Oder Johannes 14, Vers 2. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Hier möchte ich nochmal eine Zwischenbemerkung machen. Es gibt bei manchen Kirchen einen Beerdigungsritus, bei dem es dann heißt, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Leben wir eigentlich noch im alten Bund? So etwas könnte man bei der Beerdigung eines Menschen sagen, der nicht an Christus geglaubt hat. Da trifft das alles zu, da stimmt das so. Bei der Beerdigung eines Christen sollten diese drei Bibelzitate zitiert werden, wie wir sie eben gehört haben. Es ist doch etwas deutlich anderes, wenn wir sagen, was in die Erde gelegt wird, ist armselig, was auferweckt wird, voll Herrlichkeit, was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig, was auferweckt wird voller Kraft, als wenn wir sagen, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Schließlich leben wir im neuen Bund unter den Verheißungen Christi. Jetzt komme ich aber wieder zurück zum Thema. Die oben zitierten Verheißungen sind absolut großartig. Man muss die eigentlich nochmal und nochmal und nochmal lesen, dann merkt man erst, wie schön die sind. Sie vermitteln eine Hoffnung, die kein Mensch jemals einem anderen Menschen vermitteln mag, kann. Es ist übrigens interessanterweise in diesen Voraussagen, in diesen Verheißungen auch nichts vom Gericht erwähnt. Es gibt durchaus in der Bibel Aussagen über das Gericht, über das jüngste Gericht, das Weltgericht, über den Weltenrichter, aber in diesen Versen nicht. Das hat seinen Grund darin, dass diese Worte an Menschen gerichtet sind, die Jesus nachfolgen. Ansonsten liegt auch ein Schatten von großer Tragik auf der Wiederkunft Christi. Matthäus 24, ab Vers 38, als die große Flut hereinbrach, damals dachten die Menschen auch nur an Essen, Trinken und Heiraten. Selbst als Noah in die Arche stieg, glaubten die Leute nicht an das Unheil, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch beim Kommen des Menschensohns sein. Zwei Männer auf dem Feld werden auf dem Feld arbeiten, der eine wird angenommen und der andere bleibt zurück. Zwei Frauen werden Getreide mahlen, die eine wird angenommen, die andere bleibt zurück. Hier wird ganz klar aussortiert. Ich weiß, das passt nicht in die heute übliche alles ist erlaubt Ideologie, aber es steht da, es ist Gottes Wort. Der Vergleich mit der Sintflut sagt uns, dass die meisten Menschen das nicht für möglich halten, bis es passiert. Ich kann mir genau vorstellen, dass über Noah damals genauso abgelästert wurde wie heute über uns. Wie kann der nur so weltfremd sein? Wie kann ein vernünftiger Mensch so einen Unsinn glauben? Wahrscheinlich war auch damals auf zahlreichen Partys Anlass zu allerhand Heiterkeit und hämischem Grinsen. Dann geht aber alles so schnell, dass man die bis dahin getroffenen Entscheidungen nicht mehr revidieren kann. Einer wird angenommen, der andere bleibt zurück. Ratzfatz, ganz einfach. Es ist vorbei. Es gibt nichts mehr zu ändern. Danach kommt auf der Erde eine sehr schlimme Zeit. Das hängt damit zusammen, dass die Christen jetzt alle weg sind. Jesus hat mal gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Was meint er denn damit? Einmal meint er sicher, dass das etwas mit Würze zu tun hat. Aber er meinte sicher auch, das hat etwas mit Konservierung, mit Vermeidung von Fäulnis zu tun. Denn damals in der Antike gab es gar kein anderes Konservierungsmittel als Salz. Also wenn man irgendwie Fleisch haltbar machen wollte, dann musste man es mit viel Salz einsalzen, sonst verdarb es. Das gilt auch im übertragenen Sinne für die Gesellschaft, wenn die Christen weg sind, wenn das Salz fehlt. Das vergammelt dann ganz schön. An anderer Stelle hat Jesus gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Nach der Entrückung sind die Christen weg, das Licht ist aus. Wenn man sicher sein will, nicht in diese Finsternis zu geraten, die dann herrscht, dann muss man seine Entscheidung für Jesus jetzt treffen. Man kann nicht abwarten, bis die Verheißung sich erfüllt. Das geht dann zu schnell. Es ist zu spät, etwas zu revidieren. Wir lesen Johannes 5, ab 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie gehört haben, werden leben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat auch der, hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Ich glaube, dass Jesus hier eine Frage mit beantwortet, die manche Menschen umtreibt. Was geschieht eigentlich mit denen, die gestorben sind, bevor sie überhaupt je die Chance gehabt haben, etwas von Jesus zu hören? Ich kenne da eine sehr liebe Person, eine Christin, die treibt das mächtig um. Haben die denn gar keine Chance auf Erlösung? Sie können doch schließlich nichts dafür, dass sie zu einer Zeit gelebt haben, in der Christus noch nicht auf der Erde war. Oder in einem Land gelebt haben, in dem Christus nie gepredigt wurde. Sie haben die Chance auch. Jesus hat vor 2000 Jahren gesagt, dass die Stunde jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Bei der Lektüre dieses Verses muss man genau aufpassen. Es heißt nämlich, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Wirkt auf den ersten Moment vielleicht ein bisschen durcheinander, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Gut, jetzt haben sie doch alle gehört, oder nicht? Und dann geht's weiter, und die sie gehört haben, werden leben. Nun, was das meint, ist eigentlich nicht schwer zu verstehen. Hier wird betont, dass nicht alle Toten auf die Stimme Gottes hören werden. Sie hören sie zwar, aber sie hören nicht auf sie. Das ist dasselbe wie mit den Lebenden. Das ist dasselbe Szenario wie bei der Entrückung. Der eine wird angenommen, der andere wird zurückgelassen. Ich glaube übrigens nicht, dass man diese Stelle dahingehend interpretieren darf, dass Menschen, die in ihrem Leben Jesus ignoriert haben, obwohl sie von ihm gehört haben, die an diesem Angebot, an dieser Botschaft achtlos vorbeigegangen sind oder sie bewusst abgelehnt haben, dass die nach dem Tod nochmal eine Chance bekommen. Da täusche man sich nicht, die sind hier nicht gemeint. Wer also das Angebot Jesu ablehnt oder gleichgültig an ihm vorbeigeht, bekommt während seines Lebens zwar oft mehrmals noch Chancen, während er lebt, aber es gibt einen Zeitpunkt, wo die Chance endgültig vertan ist. Entweder der eigene Tod oder die Entrückung. Was die anderen anbetrifft, lesen wir ab Vers 27, wie es weitergeht. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die andere, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Das ist hier eine andere Stunde als die Stunde der Entrückung. Hier ist plötzlich vom Gericht die Rede und hier ist interessanterweise auch keiner ausgenommen. Sie müssen jetzt alle vors Gericht. In diesen Versen spricht Jesus, er hält Gericht, weil er der Menschensohn ist. Dieses Wort, was Jesus oft benutzt hat, dass er der Menschensohn ist, ist gerade in der Moderne oft sehr fehlinterpretiert worden. Da wird ein Riesenirrtum verbreitet, in dem behauptet wird, Jesus habe mit diesem Begriff, dass er von sich als dem Menschensohn gesprochen hat, gemeint, dass er auch nur ein Mensch sei. Die Aussage, er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er auch nur ein Mensch ist, würde wirklich keinen Sinn machen. Sondern Jesus bezieht sich mit dieser Aussage, wenn er von sich als dem Menschensohn spricht, auf Daniel 7, Vers 13. Da ist der Menschensohn der Weltenrichter. Und das macht an dieser Stelle natürlich einen besonderen Sinn. Hier ist vom Gericht die Rede und dann heißt es, Jesus hält Gericht, weil er der Menschensohn ist. Lest das nochmal in Daniel 7, Vers 13. Da ist das ganz deutlich ausgedrückt. In Vers 28 betont er besonders, dass alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Sie werden hervorkommen zum Gericht. Die, die nicht ins Gericht kommen, sind schon längst weg. Die waren ja bei der Entrückung bereits weg. Es ist also sehr wesentlich zu erkennen, dass diese Möglichkeit von Jesus begnadigt zu werden, also nicht ins Gericht zu müssen, nur bis zum Zeitpunkt der Entrückung besteht. Danach gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Für diejenigen, die zu Jesus gehören, gelten aber die großartigen Verheißungen, die wir ganz am Anfang heute gehört haben. Wir lesen noch Johannes 6, Vers 39. Und das ist Gottes Wille, kein einziger von denen, der mir anvertraut. Nein, Entschuldigung nochmal. Und das ist Gottes Wille, kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag zum Leben erwecken. Denn nach dem Willen meines Vaters wird jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, für immer leben. Ich werde ihn am letzten Tag vom Tod auferwecken. Amen.